Einen wunderschönen guten Morgen, Maike.
Einen wunderschönen guten Morgen, Timo.
Willkommen zurück bei Notcast, dem Podcast. Mist, falsch angefangen für unseren Slogan. Unser Slogan geht doch.
Welcher Slogan?
Wir reden über Ekel und Scheiße. Genau.
Ich weiß es schon nicht
mehr. Auf eine ganz besondere Weise.
Ja,
das
ist,
ja, das ist der Slogan. Ja, long time no see. Das ist doch so doof eigentlich. Erst zusammen gefrühstückt, eine Stunde.
Eigentlich haben wir genau schon alles besprochen und jetzt muss man so gekünstelt.
Noch Navi geht's hier.
Genau, und so richtig wie so ein schlechter Smalltalk.
Ja, zumal wir gerade schon eine Aufnahme verkackt haben und jetzt nochmal anfangen müssen. Aber ja, Maike, du machst gerade eine Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin.
Genau.
Hast du gerade erzählt.
Ja.
Und stehst kurz vor den Prüfungen, bist ein bisschen im Prüfungsstress.
Also ich bin sozusagen im Lernstress. Ich muss halt bis Oktober meinen ganzen Stoff drauf haben und bin natürlich etwas spät. Das heißt, ich muss meinen ganzen Urlaub lernen, was richtig. Also was auf der einen Seite sehr spannend ist, weil ich mag das Thema ja, auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen ätzend, weil irgendwann ist man auch nicht mehr so aufnahmefähig. Und ich finde auch im Unterschied zur Krankenpflegeausbildung, wo du halt viele Fakten lernst, ja, da ist so ein Krankheitsbild, wie pflege ich, was mache ich, bla bla blub. Finde ich jetzt halt, muss ich halt gerade viel so Psychogrusch lernen, also jetzt
so, war jetzt gerade Geisteswissenschaft.
Weiß ich nicht, sag mal so, jetzt musste ich gerade Lerntheorien lernen, die sind mir irgendwie überhaupt nicht reingegangen. Dann musste ich jetzt ging es um Sigmund Freud, von dem habe ich schon viel gehört. Ja, da hörst du ja immer diese orale Phase, aber ich konnte nichts damit anfangen. Ich kann übrigens immer noch nichts damit anfangen, aber jetzt muss ich mir halt diese ganzen Modelle, diese ganzen Typen und so irgendwie in mein Hirn reinbekommen, irgendwie verknüpfen, ist nicht total schwierig.
Wie sieht so ein Prüfungsstresstag dann bei dir aus?
Ja, also ich stehe auf.
Also du bist ja auch noch Mutter, ja,
genau.
Nicht mehr und alles.
Also das Gute ist, ich bin Frühaufsteherin, ich bin jetzt heute auch um 6 aufgestanden. Ich bin dann ich bin einfach wach. Dafür ist es so, ich bin gestern Abend um 10:30 tiefschlafartig eingeschlafen. Der Nico, also mein Mann, hat mir nur irgendwas erzählt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern und ich bin einfach komplett bis um 6 durchgepennt.
Das ist bestimmt so gesagt, Maike?
Das ist echt so, er ist irgendwie noch kurz duschen gegangen oder so und wir haben uns davor noch unterhalten und dann
vielleicht hat er dir voll sein Herz ausgeschüttet.
Das passiert des Öfteren. Er hat mir auch irgendwas erzählt von irgendeiner, also er hat eine Maus repariert, also so eine Computermaus. Er hat mir heute Morgen erzählt, er hätte es mir erzählt und ich hätte wohl ja gesagt und nur gefragt, welche Maus. Ich konnte mich jetzt heute Morgen an nichts mehr erinnern, also genau, aber dafür bin ich halt dann morgens wach und dann bin ich jetzt um 6 aufgestanden, habe dann schon mal 2 Stunden gelernt. Dann mache ich halt Frühstück für das Kind, die anderen Kinder, die sind ja sozusagen im Keller verschollen, die sind ja älter.
Die Phase hatte ich auch, wo ich in den Keller gezogen bin.
War das
und
bei dir auch so?
Und abgeschottet und meine Welt, ja klar, also ich kenne aber viele bei denen, bei meinem Bruder war es auch so.
Also es ist ja schon, vor allem jetzt lerne ich ja, diese pädagogischen Sachen, ja, und dann lernst du so, wie so ein Kind sein soll und was es für Kompetenzen haben soll. Und dann denke ich so, okay, scheiße, ja. Die Kinder zocken viel zu viel oder die sind die ganze Zeit im Keller. Ich sage immer schon, geht mal bitte raus ans Licht, geht mal ein bisschen Vitamin D tanken. Ja, okay, dann gehen sie mal kurz eine halbe Stunde raus.
Und ja, ist doch gut.
Ja. Ja, jedenfalls, und dann, dann lerne ich halt den ganzen Vormittag bis um 12 Uhr eins. Und wenn ich Glück habe, bin ich fertig mit meinem Pensum für den Tag. Und wenn ich Pech habe, muss ich halt nachmittags und abends nochmal lernen. Und das war jetzt die letzten Tage immer so. Und das fand ich dann richtig, richtig blöd.
Ja.
Weil dann irgendwie so, ich würde einfach auch mal gerne rumgammeln. Und wir haben ja gerade so einen Pool im Garten, da mal so ein bisschen Urlaubsfeeling haben. Aber das ist irgendwie halt jetzt gerade nicht. Aber
ja, ich habe es gesehen in deiner Instagram-Story. Ja.
Richtig geil.
Also, weil das dicke Ding habt ihr da hingestellt.
Der ganze Garten ist voll damit. Aber wir gehen halt dieses Jahr nicht in Urlaub, aus verschiedensten Gründen. Hat es aber nicht geklappt. Wir haben gesagt, wir machen einfach zu Hause Urlaub. Was ich auch richtig cool finde, weil ich erhole mich echt. Ich habe keinen Packstress und nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir holen uns so einen Pool. Aber alle Pools waren ausverkauft. Wir wollten halt so ein rundes Ding für 60 € oder so mit Pumpe und Chlor. Aber irgendwie machen das.
Jetzt habt ihr ein Schwimmbad, das ich
2 auf 4 Meter ist es. Das ist schon geil. Also du kannst halt mit der Luftmatratze da drauf schwimmen. Also du kannst dich dann immer so vom Rand hin und her schucken und dann hast du das Gefühl, du bist in irgendeinem Pool. Also
das ist so geil. Also ich hätte mir auch gerne was dahingestellt da auf unsere Terrasse, aber die ist ja so abschüssig. Da kannst du ja nicht mal so was Kleines Rundes hinstellen.
Du, das ist bei uns aber auch ein bisschen das Problem. Unser Garten ist auch ein bisschen abschüssig und der Pool hat so in einer Ecke so ein bisschen arke Ausstülpungen.
Oh,
also
Gosh. Okay.
Und unsere Nachbarin hat gleich gefragt, also, ich habe gesehen, ihr habt euch da so einen Pool im Garten gestellt. Wie wollten ihr da das Wasser rauslassen? Aber nicht, dass es dann in meinen Garten fließt. Du weißt, welche Nachbarin, ne?
Ja.
Und eigentlich war das genau mein Gedanke. Ich dachte, hey, voll gut, die freuen sich bestimmt, dass die Wiese mal ordentlich gewässert wird.
Mit Chlor.
Genau, jetzt müssen wir uns halt noch überlegen, wie wir das Wasser rauskriegen.
Nachts auslaufen lassen.
Naja, so. Ja.
Ich habe auch ganz massive Nachbarprobleme.
Ja.
Es ist auch wirklich so, in letzter Zeit begegne ich einfach, also auch, ich weiß nicht, ob es am Beruf liegt, ja, aber mir begegnen ja schon ganz viele Idioten. Also der Durchlauf an neuen Menschen, die ich kennenlerne, hat sich ja enorm erhöht jetzt.
Ja, meinst du damit, dass,
man trifft natürlich jetzt auf, also der Anteil an dummen Menschen in meinem Leben hat sich ja nicht erhöht, aber so, weißt du, wenn der Anteil vorher 1% war, man aber jetzt so viele Leute sieht, dann werden es trotzdem mehr Menschen. Mhm. Und ich habe dann auch manchmal, also wenn ich heimkomme von der Schicht so, es hat schon Spaß gemacht und alles, aber ich habe dann keine Nerven mehr so. Mhm. Ich habe genug erlebt für den Tag. Ich habe dann gar keine Konfliktkapazität mehr. Ich habe keine Konfliktkapazität mehr. Und wenn dann ein Nachbar kommt, jetzt neulich, und mich rausklingelt, morgens nach der Schicht, weil ich bin aufgestanden und war einfach fertig, weil ich 3 Tage hintereinander gearbeitet oder so. Und das geht ja noch. Und dann irgendwie, ich wurde halt wach davon um 10, ja, und dann klingelt er und er will mir was zeigen und geht mit mir vors Haus, zeigt auf die Vorhänge und sagt, das sieht aus wie im Asylantenheim hier bei euch. Und ich war so 10 Sekunden in Schockfrost, weil ich war halt müde und dachte mir, wie kann dieser Wichser, wie kann man denn wegen sowas seinen Nachbarn rausklingeln und den vors Haus bringen und dem dann, und das waren wirklich, es waren einfach weiße, normale Vorhänge. Mhm. Ey, und ich dachte mir, was ein Arsch, was ein Nazi auch. Ja, das hat ja auch nichts mit, der war ja, weißt du, ich war ja schon in Asylantenheim. Mhm. Ich habe die Zustände da gesehen, ja. Und Das fand ich so rassistisch irgendwie. Also nicht, also klar, es gibt viel rassistischere Sachen, aber der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war, was ein Arsch, was ein Nazi. Und das habe ich ihm dann genauso gesagt.
Hat gesagt?
Ich bin dann so an die Decke gegangen. So, was soll das denn hier? Und dann bin ich so, ich habe richtig losgeschrien. Was soll das? Und wie kann man nur wegen so einer Scheiße jemanden rausklingeln? Haben sie nichts Besseres zu tun? Ich habe den so angeschrien. Ich war so fertig.
Okay.
Und dann, weißt du, richtig, es ging dann so eine Minute und dann Tür zugeknallt und rein. Und dachte ich mir nur so, ey, solche Menschen, ey.
Und jetzt?
Dann habe ich mich 5 Minuten beruhigt.
Und hast nochmal geklingelt.
Hab nochmal geklingelt und habe gesagt, ich wollte mich mal für meinen Ton eben entschuldigen, weil der Ton war wirklich nicht angemessen. Und mit ihm nochmal inhaltlich über die Sache sprechen. Und da war er zart wie ein Lamm und hat mich sogar eingeladen in seine Wohnung. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er denn schon mal in einem Asylantenheim war. Nee, die Dinger gucke ich mir nur von außen an. Ich gehe da nicht rein in die Dinger da. Gucke ich mir auch nicht an. Na, jedenfalls, ich habe...
War er jetzt Össi oder Berliner?
Ja, ich konnte mich auch nicht entscheiden gerade. Auf jeden Fall, ich habe mich mit ihm hingesetzt und habe gesagt, so, pass mal auf, ich war schon mal da. Ich habe gesehen, wie da so Kinder leben müssen.
Mhm.
Und ich finde es richtig schrecklich. Und das hat mit unserer Wohnung einfach überhaupt nichts zu tun. Und deshalb bin ich gerade ein bisschen in die Luft gegangen.
Da müssen Sie aber aufpassen mit so Worten wie Nazi. Wir haben nämlich Verwandte in Amerika. Wir sind überhaupt keine Nazis.
Ja, auf jeden Fall hat sich alles wieder geklärt. So, ich habe tatsächlich ja die Vorhänge geändert, ja, für ihn.
Dann, ja, ich habe schon gesehen.
Weil ich mir dachte, komm, dann gibt's Ruhe. Er kann ja nichts mehr sagen. Und er hat sich, will sich bemühen, nicht mehr so viel zu meckern. Eigentlich voll gut gelöst.
Okay.
Aber das das klassisches Beispiel, wie einfach mir reißt in letzter Zeit schnell die Hutschuhe bei dummen Menschen.
Mhm.
So auch, ich habe jetzt jemandem beim Umzug geholfen. Und das war halt ein Haus mit 12 Stockwerken und 2 Aufzügen, ja, und irgendwie, wir haben da halt die Aufzüge belegt, also ein, ja, und wenn da halt irgendein anderer dann im anderen Aufzug auch mal hoch und runter fährt, ist der halt mal schnell für 6 Minuten weg bei 12 Stockwerken, ja, ist halt einfach so. Und während wir da hochfahren, ich bin ja nur Teil des Umzugs gewesen, weißt du, nichts ahnend. Wir fahren im 12. Stock und im 6. hält auf einmal der Aufzug. Die Tür geht auf und ich höre nur von draußen so einen alten Herrn. Sie sind also der Egoist, der hier die Aufzüge belegt. Jetzt aber raus hier. Und der steht dann so da und ich schaue den an und ich merke schon innerlich, wie ich hochkoche, weil ich so denke, schon wieder so ein Arschlochmensch. So, weißt du, das ist ja eigentlich, braucht man keine Sekunde mit diesen Menschen verschwenden, weil die liebt niemand, ja, die haben kein Glück im Leben und die werden einsam sterben. So denke ich ja immer. Mhm. Aber da war er so, und ich weiß noch, mein erster Satz war, jetzt kommen Sie mal runter und man kann ja auch ganz ruhig und freundlich über so eine, und da hat er mich einfach unterbrochen, das geht hier gar nicht und Sie wäre, also das war, ich übertreibe nicht, ja, der hat richtig, und dann, ich war so, ich bin schon so angelaufen, weil ich mir so dachte, ey, wie kann man so eine, das ist ein 12-Stockwerke-Haus, ja? Kann schon mal sein, dass du kurz auf den Aufzug warten musst, boy. Und ich meine halt, vom 6. Stück, der wollte runter, ja? Das ist ja nicht so, da muss, also bevor ich jetzt eine halbe Stunde warte, wäre ich halt kurz runtergelaufen. Und dann habe ich erstmal, dachte ich mir, ich nutze jetzt einfach die Gunst der Lage momentan. Er hatte nämlich keinen Mundschutz auf und stand viel zu nah an mir und ich hatte Mundschutz auf und dann habe ich ihn so weggedrückt von mir und er hat dann noch so versucht, meine Hand zu und ich so, jetzt gehen Sie mal weg und ziehen Sie den Mundschutz auf. Und als er dann so ein bisschen weg war, habe ich einfach die Tür zugezogen, bin wieder hoch und war so, ich habe ihn auch so richtig angepisst, aber das war einfach so, oh, ich will mich gar nicht mehr lang damit aufhalten, weißt du, was ich meine? Mhm. So krass, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, vorher habe ich das bei mir nicht erlebt, aber irgendwie jetzt.
Solltest du mal einen Deeskalations-Workshop teilnehmen.
Vielleicht so ein Aggressionstraining.
Ja, wir haben das auch, ich weiß, eine Kollegin von mir, die ist immer mit den Patienten hochgegangen und zwar an so Kleinigkeiten, ja. So, hat ja viele Gelegenheiten, ja. Und dann musste die immer, wurde ihr praktisch verordnet, weil es immer Stress gab, dass sie zum Deeskalationsworkshop gehen soll. Ich hatte aber auch so ein Nachbarschaftsding und das regt mich so auf. Und zwar wir haben auch eine Nachbarin gegenüber, die kam, letztens habe ich die in der Garage getroffen, die so, ja, hallo, sie wollte mal fragen, ob ich noch in dem Perlenladen da arbeite. Da hatte ich eine Zeit lang gejobbt, leider jetzt nicht mehr. Und und ob sie auch Ketten reparieren und so. Und also hat sie mich halt so zugetextet und war so ganz scheinheilig. Und ich dachte, auch voll nett. Also ich war richtig schön eingeschleimt, eingeschmeichelt von der. Und dann ein paar Tage später erzählt mir ein Nachbar von uns, der so, ja, gell, übrigens, ich habe die Frau hätte ihn angesprochen und gesagt, also, wie sieht denn eigentlich bei denen vor der Tür aus? Weil ich habe mir eine Kräuterspirale gebaut und hatte halt eine Weile die Erde auf dem Vorplatz und sah echt scheiße aus, ja. Aber da hat die bei dem so über mich oder über uns abgelästert, ja. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich beschlossen habe, wenn ich das nächste Mal sehe, werde ich sagen, soll mir nie wieder so scheinheilig zutexten, ja, weil mich das so aufregt, dann soll sie doch lieber nichts sagen.
Ja,
oder? Genau. Ja, ja. Dann wenn du jemand blöd findest, das kann ja auch mal sein, dann sag doch nichts. Also scheinheilig vorne rum, das kann ich ja überhaupt nicht leiden.
Und weißt du, also und so, es gibt erschreckend viele von solchen Menschen, oder? Also ich habe bis jetzt erst richtig festgestellt, ich hatte ja, weißt du, gerade am Anfang im Rettungsdienst merkst du das nicht, wenn Leute dich verarschen oder so. Oder nicht verarschen, ja, aber einfach. Ich hatte jetzt meinen ersten Einsatz. Da musste ich mich richtig beherrschen. Und das ist, weißt du, du musst dich dann den ganzen Tag so zusammenreißen, dass du halt nichts Doofes den Patienten an den Kopf wirfst, oder weil die halt ja. Also nicht nur, dass die Unfälle aus total dummen Sachen passieren, sondern die rufen natürlich auch an wegen Sachen. Unfassbar. Jedenfalls, ich komme zu einer Patientin auch hin und die haben uns angerufen, weißt du, eine Fässer gemeldet, war, glaube ich, eine hypertensive Entgleisung, also ein viel zu hoher Blutdruck. Und wir sind da hingerauscht, ja, und steigen da aus. Und dann, Atemnot war auch, also, weißt du, hoher Blutdruck, enge Gefühl und Atemnot. Und das ist halt so, da muss man hinfahren, egal ob sich am Telefon schon raussetzt, das ist nichts mhm. Ernstes. Da muss man hinfahren. Und wir fahren dahin, weißt du, und gehen halt so, nehmen das ganze Zeug mit und gehen da rein. Das sieht ja jedes Mal aus wie so eine Karawane, mhm. die da irgendwo mhm. einzieht. Und wir kommen da rein und dann steht die Frau schon da. Also, ich bin es, ich habe die Atemnot. Ja, und das ist halt dann okay. schon so. Das ist schon so,
okay, welche Atemnot?
Die ist nicht blau, die steht, die redet und die läuft ganz normal. So, was für eine Atemnot ist das denn? Und es ist halt schon mal so, dann kommt schon mal dieses erste, ja, okay. Also, ich meine, natürlich kann man froh sein, dass den Leuten nichts wirklich passiert, aber es ist ja, halt ja, schon so ja. irgendwie ganz merkwürdig. Und im Verlauf hat sich dann auch so ein bisschen die Denke rausgestellt, so, die ja so, ja, sie haben sich einfach sehr Sorgen gemacht, weil. Der Blutdruck war so enorm hoch, als sie den gemessen haben. Ich so, ja, wie hoch war er denn? Ja, 140. Für die, die es nicht, also 140 zu irgendwas. Normales 120 zu 80, so Idealwert, ne? Und irgendwie, also ist natürlich überhaupt nicht so hoch.
Ja, sagen wir mal und so, dann, 140, wenn jetzt, es ist schon außerhalb der Norm, aber so ungefähr, wie wenn du Blutzucker von 125 hast und sagen wir, oder von 130 und schon von einer Hyperglykämie sprechen würdest. Das passiert ja
völlig
halt mal.
Ja, genau. Handzucker von 120 ist völlig normal, genau. Vor allem zum Beispiel nach du gegessen hast.
Genau,
ja.
Weißt du, oder vielleicht hat sie gerade Sport gemacht und hat jetzt mal 140.
Ja, und dann und sie haben gesagt, der Puls ist auch total aus dem Ruder gelaufen. Der ist bei 80.
Oh, das ist mein normaler Puls.
Ja, guck, und dann stehe ich so da und ich war fast.
Wie alt war die?
Keine Ahnung, irgendwas zwischen 40 und 60, irgendwo dazwischen. Ich kann es nicht so gut schätzen. Und auf jeden Fall, es war ein Ehepaar, weißt du, die waren beide so voll so, ja, was machen wir denn jetzt? Okay. Und ich so, ja, gar nichts. Das ist völlig normal. Aber wir sind ja wegen Atemnot gekommen, oder? Ach so, ja, nee, das ist so ein enge Gefühl im Hals, das hat sie seit September letzten Jahres. Seit September. Okay. Und sie war auch die ganze Zeit, und sie war gestern erst bei ihrem Hausarzt, sie hat gesagt, alles okay.
Hä?
Aber heute, ja, dann habe ich gefragt, was ist denn heute? Denn jetzt das Problem, dass sie den Rettungsdienst jetzt brauchen, dass die mit Blaulicht hierher fahren. Ja, ja, der Blutdruck, der war so exorbitant hoch, einfach habe ich mir einfach Sorgen gemacht. Also, vielleicht ist es enorme Unwissenheit, ja, was ja auch irgendwie Dummheit ist, aber so, es ist einfach so, so
ich
krass
glaub,
irgendwie.
Was, glaube ich, auch krass ist, dass viele Leute überhaupt kein Gefühl für ihren Körper haben, weißt du?
Ja, genau.
Da ist man mal, hat man vielleicht mal ein bisschen ein enge Gefühl oder so. Vielleicht hast du dich ja auch verspannt und dann denken sie gleich was, Herzprobleme, weißt du?
Ja,
ich glaube,
genau.
Viele, dann lesen die was, dann liest du irgendwas und so und dann denkst du halt gleich, du hast Wunderbares, also... Das ja. kann ich mir schon vorstellen.
Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe auch mal so eine Sache gebracht.
Du?
Ja. War mal eine Notaufnahme wegen akuten Thoraxschmerzen.
Ja, okay.
Weil, also ich war, glaube ich, echt nur vom, ich war da joggen irgendwie und hatte mir irgendeinen Nerv eingeklemmt. Mhm. Aber es war halt, ich konnte nachts nicht schlafen, weil das hat echt richtig gestochen in der Brust. Ich meine, heute weiß ich das ganz genau, ja. Kannst ja gucken, ist es druckempfindlich? Ist es einseitig oder ist es wie ein Druck auf der Brust, strahlt es aus? Es gibt ja ganz viele Hinweise, aber wenn du da halt keine Ahnung von hast, dann denkst du beim Brustschmerz, scheiße, ist irgendwas mit dem Herz. Weil man denkt ja so, Seitenstechen, das ist ja da so am Herz.
Ja,
dann bin ich auch nachts in die Notaufnahme gestiefelt, weil ich echt Schiss hatte. Dann wurde ich auch von den angepisstesten Leuten da behandelt. Irgendwie, weißt du, richtig, So, der ist, für wie alt war ich da? 20, der kann keinen Herzinfarkt haben, so, weißt
du. Aber du hast halt im Kopf als Laie, da hast du halt mal irgendwann gehört, ja, Herzinfarkt kann auch junge Patienten treffen. Irgendwie, weißt du,
ja,
und dann
genau.
hast du sowas abgespeichert.
Und das
du,
stimmt auch. Ja. Ey, das ist ganz schön krass. Also ich habe mitbekommen von Kollegen, die haben gesagt, das ist richtig schlimm. Man hat so oft Ärzte auch, die einfach Sachen ausschließen, weil die Leute zu jung sind. Und meine Kollegin, die Elli, die hat jetzt vor ein paar Tagen erst eine 19-Jährige aus dem Fitnessstudio mit einer Hirnblutung geholt, weil die beim Bankdrücken, hatte sich eine Hirnblutung geholt.
Okay.
Und das war wohl gar nicht so krass, das sah aus wie so ein Kollaps irgendwie, aber die hat, also da würdest du ja auch nie drauf kommen, ja, dass da so jemand jung ist.
Ja, die gar nichts, also nicht irgendein Aneurysma oder irgend sowas schon?
Nee, weiß ich nicht, also ich bin jetzt nicht vertraut mit der Fallakte, aber das war wohl richtig
Ja, und das ist special. Halt, glaube ich, dieses Schwierige, es gibt halt leider doch diese Fälle, wo man denkt, es ist nichts
und
es ist was. Ich bin zum Beispiel was, wenn die Kinder irgendwie Kopfweh haben, bin ich total. Also es kann,
das kann halt so viel sein.
Genau, und ich habe, als ich auf der Intensivstation war, hatten wir halt auch einige, oder ein Kind, das weiß ich noch, ein junges Kind mit 6 Jahren, das dann eine Hirnblutung hatte. Der hatte auch so ein Gefäßaneurysma, das ist dann halt, der hatte Kopfweh, wurde dann auf die Normalstation eingeliefert und dann ist es halt geplatzt.
Ja.
Und er ist dann auch verstorben.
Oh krass.
Und wenn du das dann so, wenn du das so im Kopf hast und deine Kinder so, Mama, ich hab Kopfweh. Und ich denke so, oh Gott, Kopfweh. Wie ist das? Hattest du das schon mal? Wo ist es? Also ich fange dann immer gleich so an und dann und ich sage mir, Nico, kannst du dich bitte drum kümmern um die Kinder? Ich bin schon wieder völlig hyper.
Oh, ich muss dir was erzählen, Maike. Oh, das fällt mir jetzt erst ein. Eigentlich soll ich es nicht erzählen, aber ich muss es erzählen.
Ja, aber wenn du es nicht sollst.
Doch, doch, doch.
Also.
Weil es ist ja jetzt alles gut. Ich weiß nur, meine Mom hört den Podcast auch und ich glaube, die kennt die Story noch nicht von meinem Dad nämlich.
Oh Gott, nein, nein, erzähl es lieber nicht.
Geht, also, ich kann nämlich vorher sagen, es ist alles gut ausgegangen.
Okay.
Es ist alles gut ausgegangen. Mein Dad hat mir, also ich habe irgendwie mein Geldbeutel bei meinen Eltern vergessen gehabt, als ich zu Besuch war. Und ich hatte am nächsten Tag Schicht, da habe ich es halt gemerkt, weil der Geldbeutel immer bei mir in der Tasche ist, ja. Und dann war ich halt so, ah, vielleicht kann man mit den Kollegen, also weißt, man ist ja viel unterwegs und man darf ja im Einsatzgebiet sich frei bewegen, ja. Mhm. Und dann kann man schon mal daheim vorbeifahren und holt was, das macht man eigentlich ganz oft, wenn man was vergessen hat. Das ist ja gar kein Problem, du kannst ja von überall aus schnell zum Einsatz ausrücken. Auch von einem Supermarkt aus. Muss halt die Sachen
alles da haben.
Alles da lassen, hinstellen oder wenn es eine Zweierfahrt ist, kannst du auch noch schnell bezahlen. Jedenfalls, ich dachte dann, ah, gehe ich halt bei meinen Eltern vorbei und hole den Geldbeutel kurz. Und dann war aber mein Dad mit dem Geldbeutel schon weggefahren, weil er den später bei mir vorbeibringen wollte. Dann waren wir bei irgendeinem Einsatz und waren dann auf einer fremden Wache irgendwo weiter weg und haben sowieso Zeit gehabt und da war mein Dad zufällig dann da hat und dann, wir haben uns wirklich so im Rendezvous mäßig getroffen und mein Dad hat den Geldbeutel gegeben und das war halt ganz nett so, da haben wir die Wache so ein bisschen angeschaut zusammen und ich habe dem Kollegen gesagt, komm, gib mir mal den Schlüssel, ich zeig meinem Vater mal den Rettungswagen. Und dann waren wir halt da so im Rettungswagen, ich habe mal so gezeigt, was wir so haben, ist ja auch spannend so, ist ja jede Menge Zeug drin und ist eigentlich voll interessant. Und dann dachte ich, hey, wenn mein Dad schon hier ist, klebe ich doch mal ein EKG.
Ach du Scheiße, ja. Oh, okay.
Und ich klebe halt so, weißt du, also es war nur ein kleines, weißt du, so die,
so ein Dreier-Ding.
Also vier Pole.
Also vier Pole, ja.
Genau, und sechs Ableitungen. Und ich klebe das so hin und ich drücke das mal so aus und schaue mir das so an. Und ich bin da jetzt noch nicht so erfahren drin, aber ich glaube schon irgendwie, dachte ich so, sieht ja ganz interessant aus eigentlich. Sieht irgendwie ganz anders Scheiße. Aus irgendwie. Aber so, für mich ist immer klar, wenn ich ein EKG klebe, sehe ich normale, also bei einem Nicht-Patienten, dann sehe ich eine normale Ableitung. Ich habe gar nicht gedacht, dass da irgendwas dann falsch ist. Auf jeden Fall, da kam gerade mein Kollege raus und so, ja, wir können wieder heimfahren, alles klar. Und dann drücke ich dem das mal so in die Hand und sag so scherzhaft so, und was hat mein Vater? Und der guckt sich das so an und dem entgleisen die Gesichtszüge wirklich. Und der ist so richtig so, und ich dachte jetzt, ja, der verarscht mich, weißt du, die machen
ja öfter so sowas.
In der Schule ist es auch immer so. Und dann guckt er mein Vater an, haben sie irgendwie Brustschmerzen, irgendeinen Druck auf der Brust, haben sie, ist ihnen schwindelig? Und dann so, nö, überhaupt nichts. So, mein Vater, weißt du, so ganz normal. Hat er auch wirklich, der hatte wirklich nichts.
Okay.
Und der so, also normal ist das nicht. Und hat er mir halt umgedreht und hat gezeigt, schau mal die Breitenkomplexe, schau mal hier das an und die Hebung da und was weiß ich, alles mögliche. Und dann kommt der andere Kollege auch raus und die zeigen das so hin. Und der andere Kollege, was ist das? Das ist ja krank. Und dann ist so, das von meinem Vater. Und der so, vielleicht sollten wir mal ein großes EKG kleben. Und dann hat der schon so gesagt, also sie fahren jetzt nicht mehr nach Hause, wir fahren sie direkt in die Klinik. Und mein Vater so, also ich habe gar nichts. Das ist, er hat gesagt,
ich wollte nur den Geldbeutel
bringen. Ja, genau. Und auch, aber der hat dann so gesagt, so, ja, mein Vater war ja oft auch schon beim Kardiologen, weißt du, der hat schon immer gesagt, das Herz vor meinem Vater ist völlig in Ordnung, so, ja. Es ist, das schlägt auch gut, ja. Der hat ja null Symptome. Und dann hat er auch schon so, ja, nee, ich war erst vor ein paar Wochen beim Arzt und das ist auch irgendwie halt normal. Und dann die so, echt? Ja, okay, ja, okay, wenn sie gar keine Symptome haben, haben so ein bisschen gequatscht und noch so ein bisschen Gespräch gehabt, aber dann war so, nee, das ist normal, weil mein Vater hat früher halt viel auf dem Bau geschafft und hat halt, ich glaube, ein hypertrophes Herz, also einfach stark ausgeprägt, das musste früher ganz viel leisten und dann sieht ein EKG einfach anders aus. Also eine Hypertrophie im EKG, ich würde es wahrscheinlich nicht erkennen, aber es ist, sieht auf jeden Fall anders aus.
Okay.
Und ich weiß noch, mein Vater hat noch gesagt, oh, das sagst du aber jetzt nicht deine Mutter, weil sonst regt es sich auf. Und ich so, ja, okay, aber gehst bitte mal zum Arzt, bitte Papa. Und dann hat er wirklich, ist er, glaube ich, sogar einen Tag später noch zum Arzt. Und die haben nochmal alles geschaut. Und ja, der hat da irgendwie so ein irgend so ein Blockbild oder so, weißt du, ein Linkschenkelblock oder sowas. Aber das ist auch schon lang bekannt und es funktioniert einmal frei des Herzens. Also da ist wirklich gar nichts und da kam auch wirklich gar nichts raus. Absolut top gesund. Und wenn jemand keine Symptome hat, kann das EKG ja auch wild aussehen. Aber es war halt echt krass, weißt du, die Situation war einfach krass. Also im Nachhinein alles easy, alles gut.
Okay.
Aber die Situation war einfach heftig.
Weil du denkst, so, mach ich mal so ein Späßchen ja, hier. Genau. Und dann ist so, oh, das sieht aber schlimm aus.
Ja, und der, der Moment.
Ach du Scheiße.
Ja. Der Moment, wo man es dem Kollegen in die Hand drückt und die Gesichtszüge entgleisen, ist natürlich schon heftig. Ja, aber, ja, guck, siehst du mal. Also man denkt immer gar nicht.
Ja, das ist halt, das finde ich, ist überhaupt das Schwierige. Also du, von daher denke ich, gibt es halt diese blinden Notfälle und du hast halt einfach auch die Leute, die
geht mal weiter.
Ja, du hast halt diese Leute, die einfach keinen Eindruck haben oder die halt einfach denken, sie sind krank und haben nicht. Das wird halt auch nicht ausbleiben.
Ja, und genau, ich finde es auch so kritisch. Ah, sorry. Ich finde es auch so kritisch. Ich treffe überall im medizinischen Bereich Leute, die sagen, du siehst gleich, wenn du reinkommst, ob es jemandem gut geht oder nicht. Und das stimmt ja auch irgendwo so. Man kann, glaube ich, schon echt so ein Gespür entwickeln und das ist auch krass. Aber man hört so viel von Fällen, wo niemand gecheckt hat, dass es dem gerade schlecht geht. Und
aber
so.
Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, aber wahrscheinlich im Vergleich ist es trotzdem eine, weißt du, ist es doch nicht so viel, aber ich kenne das auch. Also jeder kennt so eine Geschichte von so einer Sache, wo niemand, also ich weiß, wir hatten mal, das ist jetzt mittelmäßig dramatisch, wir hatten mal eine junge Patientin, die hatte einfach so, die war vielleicht 16, 17, die hatte so Nackenschmerzen und Verspannung und die Mutter hat sie halt ins Krankenhaus gebracht, die lag dann bei uns auf der Inneren und dann hieß es immer, nee, also das ist halt ein bisschen verspannt und was weiß ich. Und dann weiß ich noch, dann wurde ich reingeschickt in das Zimmer, ich glaube, ich war noch Schülerin oder ganz frisch examiniert. Und dann musste ich
Meningitis.
Ja, genau, und dann musste ich der noch ein bisschen den Nacken, und dann so, ja, nimm mal ein bisschen Voltaren-Salbe, schmier ihr mal so ein bisschen den Nacken ein. Und ich kam so rein, so, ja, hallo, ich schmier jetzt noch ein bisschen den Nacken ein. Und die Mutter so zu mir, nix Nacken einschmieren, Schluss jetzt, sie gehen jetzt, sie hat jetzt keinen Bock mehr, das kann doch wohl nicht wahr sein hier, ja. Und dann sind die nach von einem Krankenhaus ins andere, ich nenne jetzt keinen Namen, und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die eine Meningitis hatte. Ach, und die kam dann ein paar Tage später und hat gesagt, also Leute, meine Tochter hatte eine Meningitis. Und ich weiß, dass der damalige Oberarzt es total abgetan hat, gesagt, wow, die ist jung und gesund. Und und ich glaube, es ist dann schon gut, wenn du jemand in der Familie hast, der das sagt, hey, nee, ich merke, hier ist doch was, ja, irgendwas stimmt nicht.
Ja, also ich.
Aber es ist halt schwierig.
Es gibt auf jeden Fall, es ist schon immer wieder so. Ach, das ist auch. Weißt, es gibt halt so Kollegen, weißt du, die sind so ein bisschen so. Also es gibt's ja überall. Es gibt's egal ob im Krankenhaus, Rettungsdienst, es gibt überall und es gibt auch die Ärzte und jeder war auch schon mal bei so einem Arzt, der dann sagt, jetzt gehen Sie erstmal heim und kurieren Sie sich mal aus und ist alles schon alles nicht so schlimm, ja. Und ich weiß, wir waren einmal bei so einem Kindernotfall, da hat das Kind halt schon irgendwie hingehauen und das hatte so eine Kopfplatzwunde. Ich glaube, es war auch nicht so schlimm im Nachhinein. Es war schon so, hat auch der Kollege gesagt, ja, das können Sie daheim auch einfach mal gucken und wie es dem Kind geht und aber so. Ich hatte echt ein ungutes Gefühl, weil einfach, ich meine, ich habe ja nicht gesehen, wie das Kind gefallen ist, aber so die Szenerie, so diese Treppenstufe, wo das so aufgeschlagen ist, da war ich schon so ein bisschen, also ich würde da vielleicht schon mal nachgucken lassen irgendwie so. Aber dann hat er gesagt, das müssen Sie entscheiden jetzt, wenn Sie mit wollen, nehmen wir Sie natürlich mit und so, was weiß ich. Stimmt ja auch. Und ich weiß noch, dass ich bin dann so heimlich so zu dieser Frau gegangen, so, als ich an ihrer Stelle würde das schon mal drauf gucken lassen.
Hast du gemacht, wirklich? Darf man denn sowas, also wie ist das so?
Also es ist schlimmer natürlich, also eigentlich ist es unsere Aufgabe, die Leute mitzunehmen
und
den richtigen Arzt zu führen. So, ich darf ja keine Diagnose stellen eigentlich, ja. Ich kann nur so Verdacht äußern. Und ich persönlich bin halt noch frisch, so für mich ist sowieso alles ein Notfall und wahrscheinlich bin ich für sowieso viel zu übervorsichtig. Aber ja, ich glaube, das entwickelt sich mit der Zeit,
dass man dann
weiß, was man, sage ich jetzt mal,
du kriegst ja auch, du kriegst ja so eine Berufserfahrung, also irgendwann weiß ich das schon auch.
Ja, aber in dem Fall, das war einfach, da hatte ich aber ein ungutes Gefühl und da dachte ich, ja.
Auf der anderen Seite ist es ja auch mutig, dass du was gesagt hast, weil jetzt stell dir mal vor, du hättest nichts gesagt.
Ja, dann wäre was passiert.
Genau, einmal das oder ich finde halt, also ich weiß schon, dass ich auch mal im Krankenhaus in so einer Situation war, wo ich dachte, was mache ich jetzt, soll ich jetzt was sagen oder soll ich jetzt nichts sagen? Weißt du, du bist in so einer Situation, auch als Schwester und Schülerin, ist es auch manchmal unangenehm. Du kennst dann die Schwester nicht, du hast jetzt aber irgendwas gesehen, willst jetzt aber den Arzt nicht ansprechen und so. Und dann so den Mut zu fassen, ich sag's jetzt doch, obwohl es vielleicht dann auch sich als irgendein Scheiß entpuppt, finde ich, also das fand ich immer schwierig. So diese Momente, sage ich jetzt was oder nicht.
Das war auch so cool, wir hatten jetzt einen Einsatz, da dachte ich, das war einfach, die Frau hatte einen Ulkus, einen Dekubitus am Bein.
Was war das? Ich finde, es gibt so diese typischen Ulkus, wie heißt es, Kuris, ich weiß nicht. Heißt es Kuris?
Ja, ich glaube schon,
Diese typischen Ulkus-Patienten, ich weiß nicht, das ist ein ganz spezieller
also
Schlag.
Ulkus ist ein Geschwür am Bein, ein
genau,
offenes,
dieses,
ne?
Genau.
Ja. Eine offene Wunde.
Ja.
Ja. Nur, dass die...
Ach so, für die Zuhörer, ja. Genau. Und ich finde, es ist so ein spezieller Schlag. Ich finde auch auf der Gefäßchirurgie, ich weiß nicht, die sind einfach, es ist so ein spezieller Schlag, Leute. Ich weiß nicht, die sind irgendwie so...
Auf jeden Fall, wir waren bei so einer Patientin, und die hatte das, es war halt bekannt.
Also den Deku am Fuß.
Genau,
also
das war aber bekannt, Dekubitus am Fuß.
Und deswegen kam, musste die...
Nee, weil das hat sich dann irgendwie entzündet und dann war das ganze Bein rot und heiß und man war sich nicht sicher, ist es geht. Also war schon indiziert und alles war auch ernst. Ist es jetzt ein Gefäßverschluss oder weißt du, oder ist es die Entzündung? Und ich dachte mir halt, oh krass, voll die Entzündung, die sah auch gar nicht gut aus, die war so ein bisschen blass und war so ein bisschen so, hatte so blaue Lippen. Und ich war schon so, ist die vielleicht schon in der Sepsis?
Mhm.
Weil ich hatte das mal gehört irgendwo und dann habe ich mir das so, weil, weißt du, die Angehörigen waren sowieso und da wollte ich nicht jetzt, hat sie vielleicht eine Sepsis? Weißt du,
ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
Genau. Und der Sunny schlägt sich dann die Hand an den Kopf und denkt sich, Alter, Praktikant, halt die Fresse. Aber ich hab's mir dann auf einen Handschuh geschrieben, Sepsis, Fragezeichen, und meinem Kollegen so gezeigt und dann guckt er das so an und schüttelt so den Kopf. Ist aber dann, nachher hat er mit mir geredet, hat gesagt, nee, guck mal, es gibt die Sepsis-Kriterien, also klar, die kann eine haben, die ist aber wahrscheinlich nicht so krass, aber Sepsis-Kriterien sind hier dieses Q-Sofa-Score irgendwie, also ist die Vigilanz gemindert, wahnsinnig, hat die einen abfallenden Blutdruck und ich glaube noch irgendwas. Früher war es auch nochmal Temperatur, aber mittlerweile die neue Score. Es sind irgendwie drei Sachen, wenn zwei davon zutreffen, dann muss Sepsis.
Okay.
Aber er hat gesagt, so gut, dass du sagst, es gibt nämlich diesen Spruch, think Sepsis, say Sepsis. Also wenn du irgendwie mal nur den Gedanken hast, Sepsis sagst, weil das ist irgendwie die meist unentdecktes Notfallbild, irgendwie so.
Ja, okay, krass.
Das ist bestimmt falsch gewesen jetzt, aber irgendwie, und ich dachte so, ah krass, voll der Megasprung. So,
vor allem, das vergisst du auch nicht mehr.
Genau, think Sepsis, say Sepsis. Und deshalb musste ich gerade denken bei deiner Geschichte so, dass man eigentlich im medizinischen Bereich sollte jeder immer alles sagen dürfen.
Ja.
So. Also wenn du das denkst, sag's auch, weil vielleicht ist wirklich sonst keiner drauf gekommen.
Ja, und ich finde, und das trifft auf viele Sachen zu, und ich finde, das haben wir so nicht so richtig gelernt, man hat immer so Schiss, was zu sagen, weil es könnte ja sein, der andere sagt, nee, ach Quatsch, ja. Also man hat so Angst vor diesem Moment, dass du halt nicht richtig liegst. Aber, also der Nico und also mein Mann und ich, wir reden gerade, also der liest gerade so ein Buch über so einen Zettel, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also über so, wie man aus Büchern, wenn du was liest, halt ganz viel rausholen kannst.
Okay.
Weil wir lesen ja immer so viel. Und da ging es halt auch darum, dass du, wer nicht kritisch denkt und wer nicht kritisch hinterfragt, der kommt nicht weiter, ja. Auch wenn dein kritisches Hinterfragen falsch ist, ja. Wenn man nie kritisch hinterfragt oder wenn man nie mal was ins Spiel bringt, dann kommt man nicht weiter.
Ja.
Und das fand ich eigentlich gut.
Genau, und das ist doch genau der Punkt auch so, weißt du? Also zum Beispiel das mit dem Nacken, deine Geschichte, stell dir mal vor, die wäre da geblieben und wäre dann irgendwann dann verstorben, nur weil niemand, als ob nicht irgendjemand mal gedacht hat, Mensch, könnte das nicht auch
ein
Sonnenstich sein oder Meningitis oder irgendwas. Und sobald es mal jemand sagt, hey Leute, lass uns das mal ausschließen kurz.
Und auch so, und wenn schon, und wenn man jetzt dann halt mal was ausschließt und es ist dann nicht, dann ist doch gut. Ich glaube auch, man ist immer so, man will einfach keine Fehler machen und da frage ich mich schon manchmal, warum ist das so? Und da gebe ich dem Schulsystem die Schuld. Nee, weil ich finde schon, wir sind so geprägt, dass man nichts falsch machen darf, dass du immer richtig sein musst und wenn du was falsch machst, fühlt man sich ja gleich selber so blöd. Also ich kenne dieses Gefühl, wenn ich was falsch gemacht habe, fühle ich mich irgendwie doof. Und das nervt mich total, weil vielleicht würde man ganz viel richtig machen, aber vor lauter Angst, dass man was falsch macht, sagt man oder macht man was nicht.
Ja.
Und das kenne ich aus der Schule. Weißt du? Also ich war jetzt nicht so gut.
Das ist auch, weiß nicht ich, dafür ausgelegt, dass jeder Schüler da jetzt kritisch hinterfragen darf.
Nee, aber warum eigentlich nicht?
Genau, das wäre ja super, aber genau. So ist es nicht ausgelegt.
Nee, genau. Schön nach Lernen nach Plan, dass halt alle schön im Einheitsstampf nach der Schule rauskommen, ja. Naja.
Krass, ja. Also ich finde das... Kommunikation ist, glaube ich, mit eins der größten Probleme so in diesem ganzen Bereich.
Da habe ich jetzt auch gelernt, die Schulz von Thun, das Kommunikationsmodell.
Ja, ja, das musste ich auch
lernen. Auch lernen. Ja, dann kann man jetzt bitte mal nur für und mich nochmal wiederholen. Ja, Watzlawick. Heute habe ich mit Nico erst, hat er mir diesen, nachdem ich gestern eingeschlafen bin, hat er mir heute Morgen diesen Spruch geschickt.
Man kann nicht kommunizieren, kommt davon
Watzlawick. Ja, das ist auch, aber hier hat er geschrieben, Reden ist Silber, Schweigen ist nach Paul Watzlawicks Kommunikationstheorie immer noch Kommunikation und damit Reden und damit Silber, leiseres Silber. Das hat er mir heute Morgen geschickt. Ich habe gedacht, meinst du jetzt was?
Ich bin jetzt auch nicht ganz mitgekommen.
Soll ich es nochmal lesen oder ja, ist es eher?
Aber langsamer.
Also,
und ohne diesen nach Schulz von Thun einfach nur den Satz.
Reden ist Silber, Schweigen. Das kann ich, warte.
Lass mich mal lesen.
Lies mal selber.
Reden ist, das ist doch diese App. Ich sehe es an dem blauen Welche? Hintergrund. Ah, wie heißt denn das? Ach, wie heißt denn das? YOLO. Nee, wie heißt es?
Trello?
Nee, Trello ist diese Planungs-App. Wie heißt es? YOLO? Ach, keine Ahnung.
El Hotzo?
Nee, eigentlich ist es doch diese Studenten-App, wo Studenten so lustige Sachen austauschen.
Twitter?
Nein. Ich weiß nicht, wie es heißt, egal. Reden ist Silber, Schweigen ist immer noch Kommunikation und damit Reden. Und damit Silber. Leiseres Silber.
Ja, und ich habe es so verstanden, weil ich halt nicht mehr gesprochen habe, aber ich habe ja trotzdem noch kommuniziert heute Nacht sozusagen.
Ja, ich finde es ja auch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gut, bei meinem Nachbar hätte es zugetroffen.
Ja, jedenfalls, da schickte, habe ich gefragt, oh, wer war das nochmal? Und dann die 5 Axiome, man kann nicht kommunizieren und so bla bla bla.
Ja, genau, Watzlawick ist, man kann nicht.
Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Oh, solche Sätze, ich hasse das irgendwie. Das ist so, hä?
Aber das müssen wir auch lernen, genau diese Sätze. Und es gibt aber auch dieses Modell, dieses Vier-Orden-Modell.
Ja, genau.
Und das ist halt auch mega. Also die Beziehungsebene,
denn
die
Sachebene.
Sachebene, das
die Offenbar, diese
Selbstoffenbarung.
Selbstoffenbarung genau. Und
Die Appellebene.
Die Appellebene.
Genau, und das alles immer alles enthält.
Ja.
Aber ich finde, das ist voll wichtig, sowas zu wissen. Also das kann einem echt helfen.
Ja. Vor allem halt, wenn man ist ja oft schnell, wie du jetzt, um den Kreis zu schließen, wie du vorher gesagt hast, man ist halt schnell manchmal auf 180.
Ja.
Würde man mal jetzt kurz in Ruhe sagen, okay, jetzt warte mal, was will er mir eigentlich sagen, was verstehe ich jetzt, ja, würde man vielleicht manchmal nicht so schnell hochgehen.
Ja, also ich mir war auch klar, ich habe ja mal so ein Buch gelesen, wie man Freunde gewinnt, kann ich nur empfehlen.
Hat's geklappt.
Und ich bin dann rüber und dachte mir, ich muss den jetzt auf meine Seite kriegen, sonst habe ich für immer Stress mit den Nachbarn.
Weißt du, ist ja schlau.
Also ich weiß, er hört den Podcast nicht, deshalb kann ich ja offen reden. Und ich habe richtig Strategie. Also Nummer 1, den Namen nennen, weißt du, so, hallo Herr so und so. Erstmal, mir tut's leid, ich habe einen Fehler gemacht, fertig. Mhm. Nicht das Wort aber verwenden, das habe ich gar nicht verwendet. Mhm. Ich versuche es auch nicht zu verwenden, aber oder jedoch.
Jedoch, sie haben auch einen Fehler.
Genau, sowas niemals sagen und dann immer anfangen mit dem, was das Gegenüber will. Und dann habe ich angefangen, sie wollen doch wahrscheinlich, dass es hier ordentlich aussieht. Sie sind schon lange in diesem Haus und sie haben den Aufbau des Hauses mitbekommen. Die sind aus dem Nicken und ja, und ich fühle mich gerade so verstanden, gar nicht mehr rausgekommen. Das war richtig krass,
das mit anzusehen. Ihr werdet noch best friends,
ich sehe es schon wirklich, kommen. Seitdem ist der so freundlich zu mir, ist unfassbar. Und ich habe dann wirklich gesagt, ja, und ich verstehe, dass ihnen das Bild nach außen wichtig ist und das möchte ich auch unterstützen. Und da waren die so, oh, genau das richtig, genau, ja. Und dann haben sie sich richtig überschlagen in ihrem Zustimmen. Aber es ist halt echt, wenn du diese Regeln beachtest, der Kommunikation, und das ist ja nicht geheuchelt.
Nee.
Du kannst einfach deine Aufmerksamkeit mal darauf lenken, was das Gegenüber möchte. Und ich habe es ja ausgesprochen, einfach nur, dass sie wissen, dass ich verstehe, was sie wollen. Und dann habe ich ihnen zu verstehen gegeben, ich möchte das auch. Deshalb habe ich angefangen hier, das und das zu ändern, das und das zu machen. Leider sind wir noch nicht bis zum Schneiden der Hecke und zum Waschen dem Staub hinter der Waschmaschine vorgestoßen. Ganz viel haben wir aber schon gemacht. Und das andere kommt dann auch noch irgendwann. Und dann so, das wussten wir ja gar nicht. Und Ne? Aber weißt du, wie schlau gemacht, so weißt du.
Aber
ich will auch ihre
aber das,
Ziele.
Das Ding ist halt, dass man das nicht immer schafft. Ich weiß nicht, kennst du es auch, wenn du schon, also wenn du schon auf 180 bist, dann nochmal zurückzugehen, dann hat man auch gar keinen Bock mehr, ja. Ich weiß mal, zu mir hat mal ein Patient gesagt, und zwar hat der irgendwie ausgemacht mit irgendjemandem, das habe ich ja nicht mitgekriegt, dass er, dass man ihm die Schlaftablette auf den Tisch, aufs Nachttischchen stellt und er nimmt sie sich oder nicht. Und dann habe ich als motivierte Jungschwester, ich so, nee, das geht aber nicht. Ich weiß ja dann nicht, ob sie sie genommen haben oder nicht. Er soll doch einfach klingeln und ich bringe sie ihm dann. Nein, und er hat es aber ausgemacht und was weiß ich. Und dann ging es so in so ein, in so einen Konflikt, ja, und ich habe halt nicht, ich wollte ihm, also ich wollte nicht beigeben, klein beigeben und er auch nicht, hat irgendwann gesagt, und sie, kleiner Kläffer, sie, also der wurde dann richtig mies und dann war ich schon so angeheizt, ja, und also das ist voll, total eskaliert und irgendwann hat dann der, irgendwie kam dann der Chefarzt dann zu, hat dann gesagt, ja, also Schwester Maike, lassen Sie ihm doch die Tablette auf dem Nachttisch, ja, also es war schon richtig so, ich habe mich da auch selber reingesteigert. Aber ich war schon so drin und ich wollte jetzt auf gar keinen Fall ihm zugestehen, dass er vielleicht recht hatte. Eigentlich auch fies, ja. Aber so ist man halt manchmal.
Das ist aber so, ist das so, also wenn Menschen so mit einem reden, was erwarten die denn, sie kleiner Kläffer?
Ja, natürlich.
Ja, dann stelle ich die Tablette natürlich
genau
hin. Was denkt man sich denn so, weißt du? Oder auch der Typ auf so einem Aufzug. Was hat der gedacht, wie ich darauf jetzt reagiere? Der wollte doch ganz ehrlich nur seinem Ärger Luft machen, genau. Nichts anderes. Mhm. Ganz zum Schluss, ich weiß, der hat mir noch hinterhergerufen, Sie müssen auch meinen Ärger verstehen.
Nein.
Ich dachte mir so, Alter, das ist jede Chance verwirkt darauf, dass ich deinen Ärger verstehe. So, einfach, der hat von vornherein diese Konversation einfach uneffektiv gestaltet. Mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, wenn man viel mit so die ganze Zeit diese Kommunikationssachen, gerade wenn man vorher jetzt kein Kollegium hatte und jetzt hat man Kollegium und Patienten und so einen unheimlich hohen Durchlauf an Menschen. Und auch, man sitzt ja da, also wenn man nicht gerade arbeitet und es gibt ja auch einfach ruhige Tage und dann viel auf der Wache ist, bist du ja mit den Leuten 12 Stunden zusammen. Das ist
schon lange, ja.
Und da wird einfach auch viel geredet, weißt du, und das ist einfach, man kommuniziert so viel und dann kommst du heim und bist erstmal so ausgeredet.
Hast keinen Bock mehr zu reden.
Anders ist es bei den Nachtdiensten. Ich habe jetzt auch schon Nachtdienste gehabt, eigentlich, also siehst meinen
du
ersten.
Jetzt, hattest du, ist der heute Abend dein erster oder hattest du denn jetzt schon einen?
Ich hatte schon einen, aber da waren keine Einsätze.
Okay,
das war wirklich irgendwie, der andere Rettungswagen, der auch noch Dienst hatte, der hatte irgendwie 2, aber ich weiß nicht, wie das geklappt hat, der 2 hatte mir keinen. Aber ich habe auf jeden Fall einfach, ich war halt bis um 3 wach und war so voll, wann kommt denn jetzt was? Ja, und irgendwie kam einfach nichts.
Dürft ihr schlafen oder wie ist es? Oder?
Ja, okay. Klar. Also ruhen.
Ruhen.
Aber sind wir mal ehrlich. Ich glaube, natürlich schlafen wir. Ich habe mich auch dann oben.
Ist ja auch gut, wenn man schläft. Weil wenn man gar, also ich weiß, also wenn man jetzt gar nicht schläft, ist.
So ist es ja im Krankenhaus, ne?
Genau. Also beim die Schwester, also als Krankenschwester nicht. Du arbeitest halt voll durch. Aber die Ärzte, die schlafen, die sagen dann halt irgendwann, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann musst du, und das habe ich auch so gehasst, dann musst du entscheiden, rufe ich ihn jetzt an, klingel ich ihn jetzt raus oder lass, weißt, können wir es selber klären. Und dann rufst du halt so an, ja, der hat abdominelle Schmerzen, kannst du mal kommen. Und dann geht halt so ein verschlafener Arzt dran, so, ja, ich komme dann. Und dann schlurft er runter, ja.
Das war auch, als ich selber im Krankenhaus lag, konnte ich mal nachts nicht schlafen, habe so eine Schwester und so, ich habe so Schmerzen. Und ich habe richtig gemerkt, wie sie damit hadert, ob sie jetzt den Arzt holen soll. Aber das ist halt ja auch, muss man einfach mal sagen, sein Job. Und wenn er da arbeitet, der wird ja in der Zeit bezahlt, der muss ja dann kommen und mir helfen.
Ja, aber es ist halt so, dass die am nächsten Tag weiterarbeiten. Also das, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber ich fand ja bei uns, das war schon manchmal nicht so. Die sind gekommen, die hatten teilweise normalen Schichtdienst, haben länger gearbeitet. Die Nacht wurde als Nacht gezählt, weil sie ja nur Rufbereitschaft hatten. Hatten aber manchmal kein Auge zu und mussten dann am nächsten Morgen noch zumindest einen Teil weiterarbeiten. Und die waren echt fertig. Ja. Das war echt nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besser ist.
Irgend so ein völlig verschlafener Arzt und haut dir so ein Schmerzmittel rein.
Oh, Scheiße, was falsch. Nee, aber so, die waren, also man ist ja auch als Station gut, also wir hatten ja sehr oft gute Beziehung zu den Ärzten und das hat mir dann schon echt leid getan.
Oh, ich habe das jetzt mal gehört von irgendeiner Ärztin, die hat im Fernsehen ein Interview gegeben, die berufsunfähig wurde, weil, also die hat irgendwie irgendwann auch mal nachts einer Patientin, die irgendwas sollte die peridural Dural gespritzt bekommen, also ins Rücken.
Hat die so einen Katheter gehabt oder wie?
Und die hat irgendwas Falsches da reingespritzt und dann war die halt querschnittsgelähmt und hat Schmerzen jetzt, chronische und was weiß ich. Und die ist natürlich völlig fertig, die Ärztin. Mhm. Das war halt auch irgendwie so nachts und nicht nachgedacht.
Wir hatten mal, ich erinnere mich noch an eine Ärztin, die war auch so fertig, weil der Dienst so krass war. Und dann wollte die hätte die beinahe die Blutkonserve einem falschen Patienten angehängt, ja. Oh. Und ich sehe sie schon so, die geht in die falsche Richtung. Ich so, du, die war schon im Prinzip auf dem Weg dorthin und ich so, wo gehst du hin? Und die so, ja, dann die Konserve anhängen. Ich so, nee, was ist die falsche? Geh mal andere Richtung, bitte. Und die war dann so, das hat ja so viel ausgemacht. Weil sie, also vor allem, ja. das war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein ansprechbarer Patient gewesen war, der dann gesagt hat, nee, ich krieg nichts, aber trotzdem so dieses Gefühl, unter Umständen wäre das jetzt echt scheiße gewesen. Also, aber die war einfach überarbeitet und überfordert, ja.
Ja, da gibt's aber viele Berichte auch, dass es echt schlimm ist. Also das ist in echt Zustände, das ist auch nochmal krass.
Hm. Naja, also ja. ich hoffe, es ändert sich mal was im Gesundheitssystem.
Aber, wobei, also ich muss ja sagen, so wenn ich das so höre aus dem Krankenhaus, ja. da haben wir im Rettungsdienst, klar, wir arbeiten halt viel länger, ja. als jetzt, sage ich jetzt mal, die Schwestern, aber die Intensität auf so einer Station ist schon auch krass. Mhm. Also da bist du ja froh, wenn du mal hinsitzen kannst irgendwie. Ja. Und im Rettungsdienst ist es schon, da ist halt das, die Anstrengung kommt da aus was anderem, das ist aus diesem totalen Ruhe und Warten.
Ein totales Hoch wahrscheinlich.
Und dann, jetzt los, tatü, tata, wamm, und dann machen und tragen und tun und schwitzen, vor allem jetzt gerade bei den Temperaturen, und dann kommst du zurück und erstmal wieder voll nach unten und dann okay und dann was war das gerade und dann pam, wieder doch hoch und so, das ist, glaube ich, die Anstrengung, die daher kommt, das ist halt 12 Stunden. Mhm. Aber so, es ist nicht so, dass du immer auf Achse bist, so, und das genieße ich ganz arg, und dadurch geht die Zeit auch einfach langsamer rum, muss man auch sagen, so im Krankenhaus, das hat sich teilweise echt angefühlt, als wäre ich 3 Stunden da gewesen und schon war es wieder vorbei, teilweise. Und irgendwie, ich glaube, man will das beides nicht missen, so, weißt? Also, ich glaube, es gibt bei beidem seine Vorteile. Ich gehe jetzt bald wieder ins Praktikum.
Ja,
ich fange nächste Woche, Montag, ich an, Notaufnahme.
Ah, oh ja, das ist, also das.
Warst du mal in der Notaufnahme?
Nee, ich war leider nie in der Notaufnahme. Ich war dafür auf, warte mal, wie war das?
Du warst intensiv, ne?
Ich war intensiv und OP, deswegen nicht in Anästhesie und Notaufnahme irgendwie so. Also eins von beiden, ja, ich glaube, entweder Notaufnahme oder Intensivstation.
Ja.
Und ich war damals dann auf Intensiv.
Auf jeden Fall freue ich mich da auch schon.
Ah, das ist, glaube ich, auch cool. Eine Kollegin von mir hat auch, die hat in der Notaufnahme gearbeitet und die hat auch gesagt, das ist so krass. Also du hast halt diese normalen Fälle, weißt du, so, du hast schon auch ein großes Spektrum und dann hast du halt auch mal ein Polytrauma, das du da im Schockraum bearbeiten musst. Und da hat sie gemeint, boah, da ist ja dann schon auch die Düse gegangen. So.
Klar. Hey, das ist auch mal. Das ist auch bei mir jetzt noch so. Also klar, so Notfallsituationen, die werden schon easier, wenn du die ganze Zeit damit zu tun hast. Aber es gibt schon immer so einen krassen Unterschied zwischen dem normalen Durchsatz, den du so hast, so die normalen Notfälle. Also nicht falsch verstehen, so ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt ist ein schlimmes Notfallbild und das ist lebensbedrohlich, muss man machen. Aber das macht man halt so oft, da ist schon echt klar, was so passiert. So, ja, okay, der kommt jetzt auf den Tragestuhl, darf nicht mehr laufen und dann in den Rettungswagen und fährt dahin. Und das ist aber ganz was anderes als diese Notfälle, wo du, sage ich jetzt mal, ganz viel machen musst. Mhm. Also wo du noch, wo du richtig, wo du erstmal einen Überblick dir verschaffen musst oder sowas. Also
ich habe auch wie hieß der Ort, wo diese Riesenexplosion war in
Beirut.
Ja. Und ich habe gedacht, hey krass, jetzt stell dir mal vor, du kommst da als Notfallteam an und du weißt gar nicht, wo anfangen. Weißt du, also krass, da liegen lauter Leute, die einfach zerfetzt sind oder die, weißt du, erstmal zu sortieren, okay, wo lohnt sich's jetzt noch? Ja, krass, krasser Scheiß, weißt du, konnte so mitfühlen, ich dachte so, ich glaube, ich war so überfordert von der Situation, was ich jetzt da machen soll.
Ja.
Also da muss man, glaube ich, schon echt, weiß nicht.
Ja, man muss dann halt so triagieren, ne? Das muss man in der Notaufnahme ja auch immer machen, also wie ernst ist was?
Triagieren. Ja. Bevor wir kurz, du mir das mit dem Triagieren nochmal erklärst, müsste ich kurz, brauchen wir eine Pause.
Ich verstehe, ja, kein Problem.
Gut.
Wir machen einfach gleich weiter. Ja,
so, Ding Dong, zurück zu mir. Also, jetzt jetzt.
Und wie viel war's?
Ja, stopp jetzt. Ja, stopp.
Ja, triagieren.
Ja. Wie läuft es ab?
Also, da gibt es verschiedene Sachen. So, ich glaube, in der Notaufnahme, also es ist überall anders, aber es gibt immer so Farben. Mhm. Also eine Farbe bedeutet irgendwas, zum Beispiel, weiß nicht, Rot ist halt, keine Ahnung, hoffnungslos, tot oder keine Ahnung. Oder ich weiß es nicht. Also eine Farbe, das haben wir noch nicht gehabt in der Schule und so, aber es gibt auf jeden Fall zum Beispiel in jedem Rettungswagen gibt es so einen Rucksack.
Okay.
Da sind ganz viele rote und ganz viele weiße Bändchen drin.
Okay, dass du.
Und da kannst du quasi vorgehen und du ist quasi deine Aufgabe, also da sind Tourniquets drin, dass du eine schlimm blutende Wunde sofort. Also, das kommt dann zum Beispiel ums Bein.
Okay, so ein.
Dann drehst du schnell zu. Und mehr aber nicht. Also, du darfst nicht behandeln als
okay,
Erste.
Du
kommst mit dem Rettungswagen irgendwo hin. Da sind lauter Leute zum Beispiel. Irgendwas explodiert oder so.
Okay.
Und dann musst du erstmal rumgehen.
Okay.
Und auch wenn die um Hilfe schreien oder sowas, weiß ich, du gehst erstmal alle durch.
Okay.
Und verteilst diese Bändchen so, wer ist ernst und wer nicht. Oder wer schafft es noch oder wer ist sowieso tot sozusagen.
Und wie verteilst du die? Kriegen die die, wo legt man die hin? Oder
An den Armen macht man das so, wie so Armbändchen.
Stell mal vor, du kennst die Farben und legst dann so und denkst so, okay, rot, vergiss es, ja.
Ja.
Okay.
Ja, ist schon krass. Ja, also nee, ich weiß nicht.
Ja, ja.
Ich glaube, ganz tot dürfen wir nicht entscheiden. Also wir machen, glaube ich, nur, ist harmlos oder braucht dringend Hilfe irgendwie so.
Ja.
Und dann gehst erstmal alles durch. Mhm. Und koordinierst die Lage und so. Und erst dann, wenn die anderen quasi eintreffen, dann übernimmt quasi der leitende Notarzt diese ganze Geschichte. Und dann fängt man an, die Leute zu behandeln.
Mhm.
Weil man da, wenn dann zum Beispiel jemand liegt, weißt du, der muss reanimiert werden und dann gehen alle da hin und fangen an, den zu reanimieren. Und du vergisst die hinten voll dringend Hilfe braucht. Und der reanimiert ist eh schon komplett.
Ja, ja. Eben, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es irgendwie koordiniert abläuft.
Und ich habe jetzt, ich habe was von der Kollegin mitbekommen.
Ja.
Also ich habe die nie getroffen, aber ich habe aus zweiter Hand gehört, weil ich meine Kollegin gefragt habe, wie es denn so aussieht bei uns mit so, also ob Leute halt belastet sind oder PTBS, weißt du, posttraumatische Belastungsstörung da. Und die hat gesagt, ja, es gibt eine Kollegin hier, die hat sogar ein ganzes Jahr also viele hören mal eine Woche, machen die kurz Pause, weil irgendwie... Eigentlich ist es wurscht, so, das ist alles so ganz easy. Die hat auch gesagt, also ich habe noch nie Probleme gehabt hier irgendwie. Aber es gibt halt wo so Tage, da kommen dann ein paar echt ernste Einsätze hintereinander und auf einmal bricht es aus dir raus und du musst heulen und dann lässt du das mal alles raus und dann ist es auch wieder gut. Aber es gibt halt auch Sachen, die sind so krass, da brauchst du dann echt mal Pause. Und eine Sache war, also zum Beispiel so eine windenden Geschichte, das ist halt ganz krass. Da haben viele, glaube ich, aufgehört. Und aber... Zum Beispiel auch eine Kollegin hier im Landkreis, die ist Notarzt-Einsatzfahrzeug gefahren und ist ja dann manchmal so, weißt, wenn der Notarzt bei einem Herzinfarkt und so die Patientin gerne mit überwachen möchte, dann fährt er ja mit im Rettungswagen und der Notarzt, also der Notfallsanitäter, der auf dem NEF, also dem Notarzt-Einsatzfahrzeug sitzt, ich kurz NEF, der fährt dann quasi allein mit dem Fahrzeug hinterher. Und wenn aber dann, und genau so war es, ja, die Kollegin ist dann alleine hinterhergefahren, der Arzt war im Rettungswagen und dann ist irgendwo in der Nähe ein krasser Verkehrsunfall passiert. Und die Leitstelle hat halt dieses Notarzt-Einsatzfahrzeug, was ja frei war, hat gesagt, ja, fahr mal da schnell hin, mach mal eine Erstversorgung, weil die halt super nah dran war und die Rettungswagen brauchen aber noch. Und dann ist die halt allein dahin gefahren und da waren es halt auch irgendwie, da lagen irgendwie drei Verletzte, keine Ahnung, ich kann es nur ganz grob wiedergeben, aber sie war da auf jeden Fall ganz alleine und hatte quasi das alles Material ja auch da, aber sie konnte quasi, also die sind ihr quasi unter den Händen wohl weggestorben. Und sie hatte gar nicht die Möglichkeit, da, auch wenn sie alles Material da gehabt hätte, um die vielleicht irgendwie zu retten oder so, aber das war einfach nicht möglich. Und dann kam halt irgendwann die Rettungswagen und da war die schon fix und fertig und das ist halt krass. Und das ist eine Situation, das ist natürlich so richtig special, also wie oft passiert das wahrscheinlich nie, aber das ist, kann ich mir vorstellen, da ist man dann richtig und da hilft dann auch nichts mehr so, ja, ich muss den jetzt triagieren, weil was ist, wenn alle drei Hilfe brauchen jetzt? Wie entscheidest du jetzt, wem du hilfst? Und das ist auch so die Horrorvorstellung, dass du irgendwo hinkommst und da sind zum Beispiel zwei Reanimationspflichtigen, du bist nur zu zweit, dann bist du ja schon voll belegt. Was willst du machen? Du kannst ja dann nichts. Verstehst du, reanimierst du einen adäquat zu zweit, weißt du, so mit Beatmung und allem, ein ganzes Programm?
Oder zwei halblebig,
genau, so zwei gehen hin und du kannst ja nur drücken dann und vielleicht noch Mund-zu-Mund-Beatmung, aber weißt du, du kannst ja nicht...
Wenn du Glück hast, hast du vielleicht noch irgendwelche guten Ersthelfer da, weißt du,
genau.
Das wäre dann jetzt noch optimal, aber Ja, das sind schon so Sachen, die will man nicht erleben.
Nee. Ja, krass.
Ja, gut.
Naja, ist auf jeden Fall krass. Ich habe jetzt auch, und das wollte ich auch noch erzählen, ich habe was richtig Krasses gesehen. Aha. Das hat mich vielleicht noch was Positives zum Schluss. Ja. Das war ein Mensch.
Ein Mensch.
Ein Mann. Der
ich würde gerade sagen, er, sie oder divers.
ich glaube so um die 60.
Ja.
Der hatte sich irgendwie eines Morgens entschlossen, einfach mal joggen zu gehen. Und hat nach dem Joggen so immer so Schweißausbrüche gehabt. Und hat dann noch einen ganzen Tag gewartet und ist am nächsten Morgen zu seinem Hausarzt. Mhm. So, hey Doc, guck mal, ich kriege hier irgendwie immer Schweißausbrüche. Was mache ich denn da? Und der Doktor so, schließt mal so ein EKG an und sieht halt auf dem EKG so, weißt du,
okay.
tick, so ganz, ganz schnell. Der hatte eine 200er Herzfrequenz. Also so, dass man wirklich sich gewundert hat, dass der Mann bis auf die Schweißausbrüche eigentlich symptomfrei war. Ja. Also der hatte noch einen guten Druck und alles.
Okay.
Also es war wirklich außergewöhnlich. Ja. Irgendwie, das war halt genau an der Grenze so, dass, also wenn das Herz zu schnell schlägt.
War das dann schon ein, warte mal.
Das war eine ventrikuläre Tachykardie, eine VT.
Also,
ganz mir dann gesagt. Und wir kamen, der Notarzt hat natürlich dann so, ich muss mal kurz telefonieren, 112, kommt mal bitte ganz schnell. Und es halt, ist ja lebensgefährlich, der kann ja jeden Moment verenden. Also er war ja schon eine ganze Weile jetzt stabil, von daher haben wir jetzt nicht draußen vor Ort schnell was gemacht, wir haben quasi schnell in die Notaufnahme und dort in sicherer Umgebung sozusagen den Propofol gegeben, also das jetzt ein bisschen wegdämmert. Propofol wirkt ja ganz schnell und ist dann auch ganz schnell wieder raus. Haben dem Paddles geklebt.
Und habt ihr dann kardiovertiert.
Und haben dann 200 Joule durch diesen Mann durchgeschossen. Das war wirklich krass, das zu sehen. Das war so, weißt du, siehst ja auf dem EKG dieses zackige und dieses so ganz schnell, so richtig ungesund. Und dann klebst du das EKG drauf, der Arzt drückt den Knopf
und dann
und der ganze Mensch so, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Ja, ich hab's gesehen,
so richtig, wie im Film.
Ja,
und dann
ist schon krass,
und dann wacht er irgendwann so wieder auf und so, na, alles gut, irgendwie so, und du hast halt wirklich, bei dem Schock hast gesehen, bam, der Schock geht durch den Menschen durch und das EKG-Bild so, bah, jetzt macht so eine riesen Zacke und dann ist das wieder ganz normal. Das
ist eigentlich schon krass.
Das war so faszinierend.
Das ist echt faszinierend.
Also klar, das sah martialisch aus, aber man hat ihm eigentlich ganz einfach ultra geholfen.
Total. Und er hat es ja nicht mal mitgekriegt.
Der hat es nicht mal mitbekommen. Und zwar wirklich, der ist dann einfach wieder aufgewacht, so, ja, wie geht's? Und so, alles wieder gut, schauen Sie mal hier. Und dann hat man ihm das EKG. Und ich habe es mir wirklich fotografiert, so vorher, nachher.
Krass.
Für meinen Bericht, Und das war echt krass. Also das war wirklich, da war ich so beeindruckt von moderner Medizin. So, weißt du, der hatte einfach ein Problem mit seinem Herz. Dann kannst du da einmal das Herz resetten und dann fängt es wieder an, normal zu schlagen. Das
ist schon krass.
Das war wirklich krass. Und das muss wohl so gewesen sein, der hat halt gejoggt und irgendwie, es gibt ja beim Herzschlag so eine Phase, das nennt man irgendwie vulnerable Phase. Also es kann sein, dass sich im Ventrikel, also im Hauptteil des Herzens, in der Kammer, dass sich das irgendeine Muskelzelle von sich aus einfach anfängt, einen Reiz zu produzieren.
Okay.
Und es kann auch passieren, aber wenn es in dieser vulnerablen Phase, also in dieser verwundbaren Moment des Herzschlags passiert, dann kann es sein, dass das entsteht.
Okay.
Dass quasi das von selber immer wieder sich wieder im Kreis erregt. So, immer wieder halt. Und das ist bei dem passiert irgendwie. Und da war der dann einfach so. Das ist fast krass, der hat nichts gespürt, außer nur so ein
ich hab da so Schweißausbrüche.
Ja, das ist halt das Adrenalin, was da die ganze Zeit ausgeschüttet wird. Aber weißt du, normalerweise, das kann sein, dass diese Menschen komplett Kreislaufstillstand haben, weißt du, dass die reanimiert werden
müssen. Schon krass. Wäre mal interessant, warum das nicht so war bei dem.
Das war halt wahrscheinlich gerade noch drunter irgendwie.
Okay, wahrscheinlich,
Und ich meine, das ist so schnell, klar, das da hängt ja noch an vielen anderen Faktoren, wie, ob da jetzt Blut ausgeworfen wird noch aus dem Herz. Wenn es zu schnell ist, klar, geht es nicht mehr. Aber vielleicht, weiß nicht.
Keine Ahnung.
I don't know.
Wir wissen es nicht.
Faszinierend. Tolle Geschichte. Ja. Der ist auf jeden Fall dann wieder entspannt heimgegangen, der Mann. Also nicht am selben Tag, so ich, die haben ihn schon noch beobachtet. Aber das war krass zu sehen. Krass, das war richtig, da hat man richtig einfach jemandem das Leben gerettet. Auch so, das muss man ja einfach mal so sagen,
Ist ja auch mal schön.
Voll krass.
Ja, es gibt ja viele. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht immer nur das diese negativen Sachen sind halt sehr einprägsam, aber wie oft auch was gut geht und wie viel man machen kann mit allen möglichen Dingen, ist ja schon, ist ja schon extrem, also sehr, sehr fortschrittlich.
Hala, gut. Ich glaube, wir sind schon über der Zeit. Ja? Ja. Ich weiß nicht, hast du auf die Uhr geschaut?
Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wann wir angefangen haben.
Nee, aber ist auf jeden Fall eine super Folge gewesen heute. Es ging ganz viel um Kommunikation. So müssen wir das irgendwie auch nennen, die Folge. Watzlawick, genau.
Ja, nennen Sie.
Was soll ich denn nur Schulz von tun?
Genau. Das ist gut. Das ist vor allem für mich jetzt auch gut, weil ich das jetzt verinnerliche, weil ich muss ja irgendwelche Verknüpfungen herstellen.
Also, genau.
Das ist auch für mich positiv. Ja, dann
Reden ist selber Schweigen ist Watzlawick oder so.
Genau sowas.
Ah ja, mal schauen. Gut, dann verabschieden wir uns.
Ja?
Haben wir irgendeine klassische Verabschiedung für Notcast eigentlich?
Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Hatten wir irgendwas? Tschüssikowski war.
Schrembel, glaube ich, oder?
Achso, stimmt. Ja.
Ich glaube Schrembel, komm, ich hole ihn mal.
Das muss man auch mal wieder her.
Den hast du ja mitgebracht damals. Ja. So Zopfsalat noch. Guck mal, die stehen doch jetzt alle hier. Da.
Ah, da ist er.
Das alle Medizinsachen.
Dicke Ding. Ich frag dich.
Du sitzt am richtigen Ende des Buches.
So ist es. Warte mal, wie war es nochmal?
Ich muss blättern, ich sag dann Stopp.
Okay. Moment.
Stopp! Wo ist der Finger gelandet?
Oh, das, okay. Eine Pyramidenbahn zeichnen.
Was? Eine Pyramidenbahn zeichnen?
Ja, Pyramidenbahn zeichnen.
Also ich schätze jetzt einfach mal, was ich denke, was es ist. Vielleicht ist es sowas, um den neurologischen Status eines Patienten abzuchecken, soll der mal so eine Pyramidenbahn zeichnen. Und dann kann man gucken, wenn er das gut hinbekommt, dann ist der vielleicht neurologisch gut da. Das ist jetzt mein Tipp, den ich abgebe.
Also Pyramidenbahn zeichnen, neurologisches Symptom, die bei Läsion des ersten motorischen Neurons, in Klammer Pyramidenbahn, auftreten, vor allem pathologische Mitbewegung oder ein erschöpflicher Klonus, Vergleichreflexe. Hast du jetzt irgendwas verstanden?
Nee. Aber hey, also neurologisch war nicht so.
Ja, genau. Weg. Und ich glaube, ist es nicht dieses mit dem Zehen, wenn du praktisch an der Fußkante...
Das heißt Basinski-Zeichen.
Genau, also so hätte ich das jetzt mal eingeordnet. Aber ach,
heißt es Pyramidenbahn zeichnen oder Pyramidenbahn zeichen?
Oh, Pyramidenbahn zeichen.
Ja, dann ist es so wie das Basinski-Zeichen, also an der Fußkante runter und das geht quasi nicht... Also was ist, der Reflex ist, dass der Fuß nach oben geht und wenn man es anders so macht, dann stimmt ja, das neurologisch nicht.
Irgendwie so. Ja doch, hier, guck mal, hier steht es doch. Ja, sehr gut. Pyramidenbahnzeichen, Doppelpunkt, Babinski-Zeichen 1.
Ach, das ist es.
Das ist tatsächlich das, guck mal. Das Boah. Ist dieses Bild.
Ach, krass. Krass.
Das hast du gut gemacht. Ja, also, ja. Ja, aber immerhin in die richtige.
Immerhin,
immerhin schon mal neurologisch eingestuft.
Und dann Basinski-Zeichen gekannt.
Basinski ja, oder Babinski? Nee, warte mal.
Basinski.
Aber hier steht...
Babinski?
Ja, hier steht es Babinski. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal kurz nach, ob du es dir falsch gemerkt hast oder
nicht. Nee, es ist Babinski. Ich glaube...
Was hast du gesagt?
Basinski. Ach.
Ja, das ist schon so viel schön. Oh,
die ekligen Bilder.
Die ekligen Bilder. Naja,
Aber hatten wir so in der Schule, haben wir sogar alle an uns gegenseitig ausprobiert. Aber.
Ich find's nicht.
Ja. Gut. Ja, dann beenden
Ach
wir
ja,
das.
Beenden wir
das war das offizielle Ende.
Genau. Also, dann auf jeden Fall tschüss und guten Tag. Also tschüss und Prost.
Prost.
Heißt sicher, wenn man auch noch was Babinski. Was sagst du, Babinski?